Schwingen dieser Lampe, so einer Öllampe im Dom, beobachtet haben und daraus die Pendelgesetze abgeleitet haben. Ähnliche Lampen findet man heute noch im Dom, beziehungsweise dann eigentlich im Camposanto, der auch gleich daneben liegt. Das ist der ehemalige alte Friedhof. Also es ist eine Vielzahl an faszinierenden Dingen und wir steigen auch auf den Turm hinauf und blicken über Pisa und in die Umgebung Pisas fast bis zum Meer.
Herzlich willkommen zum Windrose Luxusreisen Podcast. Mein Name ist Dominik Hoffmann und ich bin verbunden mit Luxusreisen-Experte Lara und unserem heutigen Gast, dem Astronomen Dr. Peter Habison. Hallo Lara, grüß dich.
Hallo in die Runde.
Hallo Herr Habison, schönen guten Tag.
Ja, hallo, ebenfalls in die Runde. Hallo.
Hallo, grüße Sie, alles Liebe nach Wien. Schön, dass Sie uns zugeschaltet sind. In unserer heutigen Folge reisen wir durch das Herz Italiens. Eine ganz wunderbare Windrose-Gruppenreise, wie ich finde. Ich habe mir das online schon alles angeschaut. Ist natürlich bei Windrose auf der Website abrufbar. Und ich glaube, da gehen wir auf die Spuren des größten Wissenschaftlers, eines der größten Wissenschaftlers der Geschichte. Und wir werden lernen, wo Galileo unter anderem gewirkt hat und was ihm natürlich auch zugeschrieben wird. Das wird, glaube ich, hochgradig spannend für uns, für unsere Zuhörer. Herr Habison, welche Rolle spielte und spielt Galileo in Ihrer Arbeit als Astronom?
Also Galileo Galilei ist eine ganz bedeutende Wissenschaftspersönlichkeit in der Astronomie, aber auch in der Physik. Er lebt an einer Zeitenwende, der kopernikanischen Wende. Vom Weltbild des Kopernikus sozusagen, oder eigentlich muss man sagen vom Weltbild des Ptolemäus in das Weltbild des Kopernikus, also von dem geozentrischen Weltbild ins heliozentrische Weltbild. Und das macht ihn natürlich so besonders, dass er an dieser Zeitenwende eigentlich lebt. Für mich persönlich ist Galilei auch deswegen interessant, weil ich mich auch viel mit Wissenschaftsgeschichte beschäftigt habe und beschäftige. Und da ist Galilei einfach eine Persönlichkeit, auf dessen Spuren es sich auszahlt zu reisen.
Ja, ich glaube, Lara, das ist für uns ja schon irgendwie so interessant, gerade wenn man weiß, Sterne, Planeten, Galaxien, Kometen, irgendwie das, was ja so alles dann auch erforscht wird in der Astronomie, das hat ja irgendwie dann auch immer was mit Reisen zu tun, oder? Lara, finde ich, also gerade so, wenn du weißt, wir haben ja schon über 100 Folgen und wenn wir so zurückblicken und dann, egal wo wir sind, zum Beispiel Safari machen irgendwo in Afrika und dann kommt ja eigentlich jedes Mal, oh, schau mal, wenn du dann da liegst oder dann schaust du hoch und siehst den Sternenhimmel, oder? Irgendwie ist das doch, das kribbelt, findest du auch?
Na, unbedingt. Das ist ja ein ganz magischer Moment jedes Mal und ich finde auch, egal wo auf der Welt man sich gerade befindet und nicht umsonst ist Astrotourismus mittlerweile wirklich eine große Sache. Ich hatte ja gerade das große Glück, beim Uluru in Australien zu stehen und ich kann dir sagen, so einen Sternenhimmel habe selbst ich noch nicht gesehen, weil da ja wirklich null Lichtverschmutzung ist. Ja, und von daher ist es ein ganz magisches Thema, in das man immer wieder gerne eintaucht.
Ja. Magische Orte, wir reisen heute oder sind in Italien. Herr Habison, wenn Sie Sterne sehen, hochschauen, egal wo Sie sind, ob in Wien oder auf Reisen, macht das mit Ihnen auch noch was? Schauen Sie vielleicht sogar anders hin als jetzt die Lara und ich oder genauso?
Also ich bin noch immer beeindruckt vom wunderschönen Sternenhimmel, auch wenn ich das beruflich jetzt schon viele Jahre mache. Natürlich ein Sternenhimmel, der fantastisch ist, ohne Lichtverschmutzung, ist natürlich immer was anderes als in einer Großstadt. Wenn man aber daran denkt, dass Galilei vor 400 Jahren einen ganz anderen Blick auf den Himmel hatte, weil die Lichtverschmutzung, die wir heute haben, hatte Galilei natürlich nicht. Und dadurch ist es ihm auch gelungen, mit seinem kleinen Fernrohr, das er damals als erster zusammengebaut hat und als erster an den Himmel gerichtet hat, Dinge zu sehen, die man heute zwar auch noch zum Teil sehen kann, aber aus einer Stadt, wenn man will, heraus. Und diese ersten Beobachtungen, die Galilei hier gemacht hat, die sind schon sehr berühmt geworden, nämlich diese Entdeckungen von den Jupitermonden, die heute eben nach ihm, die galileischen Jupitermonde, genannt werden. Und Diese Beobachtungen hat er aus seinem Garten in Padua gemacht, mitten in der Stadt, wenn man sozusagen will.
Ja, Wahnsinn. Und da geht's ja dann auch los, ne? Also wenn wir eintauchen in diese besondere Reise, erster Tag, Ankunft in Venedig und dann geht's sofort nach Padua?
Es geht gleich nach Padua. Wir starten in Padua, denn Padua hat ja auch zu Venedig gehört damals.
Ah.
Und Padua ist eine ganz besondere Stadt, finde ich. Sie ist eine ganz große Universitätsstadt. Ganz viele junge Leute auch in Padua. Das heißt, es bewegt sich dort sehr, sehr viel. Und jedes Mal, wenn man in Padua unterwegs ist, sieht man, wie gesagt, Studentinnen und Studenten, Professorinnen und Professoren. Und wir besuchen auch diese wirklich berühmte Universität, den Palazzo Bo in Padua, und sehen dort eine ganze Reihe von spannenden Dingen, die mit Galilei verbunden sind. Denn Galilei hat gesagt, wie er dann von Padua wegging, dass er in Padua die schönste Zeit eigentlich seines Lebens hatte. Und in Padua hat er, wie gesagt, ganz, ganz, ganz große Dinge entdeckt. Eben diese berühmten Jupitermonde hat er in Padua entdeckt. Und das war so eine astronomische Zeit von Galilei. Also Padua, ein wirklich ganz, ganz besonderer Ort. Wir erleben auch noch dann die sogenannte La Specula. Das ist die etwas jüngere Sternwarte, ist noch immer ein altes astronomisches Observatorium, mhm, aber etwas nach Galileis Zeit, und die einen wunderschönen Blick über ganz Padua bietet, wenn man ganz nach oben steigt auf den Turm. Aber was wir über Galilei lernen oder sehen, ist vor allem sein Lehrstuhl. Das ist ein Holz- und Bretterverschlag, wenn man den sieht, ja, denkt man sich, was ist das? Ja, und da erfahren wir, dass dieser Lehrstuhl von seinen Studentinnen und Studenten gezimmert wurde.
Ah, ein Geschenk.
Aber ein Geschenk sozusagen. Ja. Ein Geschenk sozusagen, wobei man eigentlich sagen muss, es waren damals faktisch nur Studenten. Und ganz, ganz wenige, also Frauen, für die Frauen war das damals noch ganz, ganz schwierig an der Universität.
Ja. Das hat sich ja zum Glück geändert, sodass das jetzt für alle offen ist. Und
das hat sich zum Glück geändert.
Total spannend. Ich bin in Padua noch nicht gewesen. Ich war zwar als Münchner natürlich schon häufiger auch mal in Italien und in Venedig. Das liegt ja relativ nah, aber ich muss natürlich jetzt direkt erstes Learning dann auch mal nach Padua.
Also. Ja, Padua. Und für mich hat Padua noch ein zweites astronomisches Highlight.
Ja.
Das ist die berühmte Arena-Kapella, die Cappella della Scrovegni. Und diese Kapelle wurde ja von Giotto di Bondone ausgemalt. Und da befindet sich eine ganz, ganz, ganz berühmter Teil über den Stern von Bethlehem. Denn die erste Darstellung des Stern von Bethlehem als Komet, den wir ja auch heutzutage über der Krippe steht, heute immer ein Komet. Aber es war eigentlich ein Stern. Und Giotto di Bondone hat 1301 den hellischen Kometen gesehen. Der hieß damals noch nicht hellischer Komet, aber diesen Kometen eben. Und diesen Kometen, der hat ihn so fasziniert, dass er den im Zyklus, in diesem Freskenzyklus der Kapelle, über die Krippe gemalt hat. Und seither hat sich dann der Komet über der Krippe oder der Stern als Komet über der Krippe durchgesetzt. Das ist der Grund, warum wir heute eigentlich da immer so einen Kometen drüber sehen.
Ja. Ist ja faszinierend, oder? Oh. Also das wusste ich tatsächlich nicht.
Wahnsinn. Ach, das ist ja, das wissen wenige, würde ich jetzt mal behaupten. Also, und dann wird man direkt erleuchtet auf der schon am ersten Tag oder am zweiten Tag. Ist das auch ein Teil Ihres Vortrags? Sie halten ja dann auch an den Standorten ja dann auch Vorträge. Das ist richtig, oder?
Genau. Also ich habe eine Serie von 4 bis 5 Vorlesungen während der Reise, die wir machen, meistens an den Vormittagen. Ich starte mit einem Einstieg zum Thema Ptolemäus contra Kopernikus. Das heißt also, wir versuchen zu verstehen, wie das astronomische Weltbild entstanden ist und wie es sich geändert hat, eben im Zuge dieser kopernikanischen Wende. Dann erzähle ich was über Galilei als den Begründer der modernen Physik. Wir nennen nämlich Galilei wirklich den Gründer unserer modernen Experimentalphysik. Ja. Weil Galilei hat wirklich begonnen, Experimente zu machen und hat erklärt als erster, wieso wir das machen und wie wir das machen müssen. Und dann kommt seine astronomische Zeit, also sein Fernrohr, die Beobachtungen, dass wir das Fernrohr damals zusammengebaut hat. Er hat es ja nicht entdeckt, aber er hat also aus den Niederlanden erfahren, dass es sowas gibt und hat sich Linsen. Es gibt eine Liste, wo er seinen Assistenten aufgetragen hat, was einzukaufen auf dem Markt. Und da finden sich alle möglichen Dinge drunter, unter anderem aber auch ja die Utensilien, die er gebraucht hat für sein Fernrohr. Aha. Und das hat er dann zusammengebaut und eben hinten, wo er gewohnt hat, in seinem Garten, die Sterne beobachtet, vor allem eben den Jupiter, den Mond und so weiter und so fort. Also ganz eine tolle Geschichte, muss man sagen. Und dann geht es natürlich weiter. Galilei ging dann nach Florenz, wurde stark gefördert von den Medici, von der Familie, der herrschenden Familie in Florenz. Und da hatte er große Triumphe gefeiert. Aber es ging nicht ganz so weiter. Ja, er hatte ja dann, wie wir alle wissen, auch da große Schwierigkeiten mit der Kirche. Und es kam dann später einmal, also es sind auch viele Jahre später, er ist recht alt geworden, zum Prozess gegen ihn. Dieser berühmte Prozess gegen den Dialog. Aber wir lernen da auch, wie viel er selbst auch dazu beigetragen hat. Nämlich, er war kein einfacher Mensch. Er hat sicherlich sich auch da einiges selbst zuzuschreiben gehabt, dass es so gekommen ist, wie es dann schlussendlich kam. Und diese Themen, die beschäftigen uns dann wirklich auch ein bisschen intensiver im Gespräch, in Vorlesungen, in Diskussionen.
Und dann ja auch in Florenz. Ne? Ihr seid ja dann auch in Florenz. Ich glaube, dann das vierte, fünfte Tag, meine ich. Und dann unter anderem ja auch Besuch des Galileo-Museums. Ja, und genau. Dann noch weitere. Und ist nicht sogar auch das Grab von Galileo in Florenz?
Ja, natürlich, natürlich. Also Florenz ist dann sicherlich ein Highlight. Ein Highlight, wo er gelebt hat und auch gestorben ist. Mhm. Ein bisschen außerhalb von Florenz, in Arcetri, in seiner damaligen Villa, hat er ja noch 9 Jahre im Hausarrest verbracht. Und aber Florenz ist das Schwerpunkt, muss man eigentlich sagen. Und in dieser Zeit hat er sich dann viel auch mit Physik beschäftigt, aber auch eben auch mit dem berühmten Dialog. Und dieser Dialog, das heißt der Dialog für die beiden Weltsysteme, also gemeint ist das ptolemäische Weltsystem, also das geozentrische, und das kopernikanische Weltsystem, also das heliozentrische. Und diese Weltsysteme gegeneinander, die wiegt er ab und am Ende des Tages entscheidet er sich für das kopernikanische, also das neue Weltsystem. Und da gibt es natürlich dann in Florenz ganz viel zu sehen. Also im Museum, Galilei-Museum, sieht man dann seine Fernrohre, sieht man eine ganze Reihe von Dingen, die, mit denen er gewirkt und gearbeitet hat. Es wird auch erklärt, wie er die Themen des freien Falls gefunden hat und so weiter und so fort. Boah. Und natürlich, er ist auch in Florenz begraben, in der Kirche Santa Croce. Santa Croce ist ja berühmt für die berühmten Gräber, wo nicht nur Galilei zu finden ist. Und es gibt auch, und das besuchen wir auch, es gibt auch einen astronomischen Turm, beziehungsweise eine La Specula, und dort gibt es eine sogenannte Tribuna di Galilei. Das ist eigentlich eine Ruhmeshalle, die dann erst viel später natürlich angefertigt oder die dann gebaut wurde, weil, wie Galilei natürlich begraben wurde, 1642, da musste man ihn ganz hinten in der letzten Ecke eigentlich außerhalb der Kirche begraben, weil er ja den Konflikt mit der Kirche hatte. Aha. Und erst fast 100 Jahre später wurde er dort hingelegt, wo das heutige Grab ist. Also, und da hat man ihm gleich noch ein paar, einen Finger entnommen und einen Wirbel. Aber die Dinge kann man dann sehen. Ne?
Okay, das sieht man im Museum.
Ein bisschen astronomischer, ich sag mal, das ist so wissenschaftlicher Reliquien.
Ja, ja. Und die sind dann im Museum auch ausgestellt in Florenz? Oder?
Ja, ja, also der Finger des Meisters, sage ich, ne? Der ist ausgestellt im Museum in Florenz. Ein Wirbel von ihm, den findet man in Padua.
An der
Universität.
Und an seinem Geburtsort, da geht es ja dann auch noch hin am nächsten Tag, so wie ich das lese hier im Reiseverlauf. Und das ist ja dann Pisa. Und dort war er ja auch an der Universität und hat gelehrt.
Genau, genau. Pisa, das war eigentlich sein Startpunkt, nicht? Also er ist Pisaner, er kommt aus Pisa, seine Familie kommt aus Pisa. Im Rahmen der Reise gehen wir am Schluss hin, aber das macht nichts. Man sieht dann doch auf diesem Camposanto und auf dieser Piazza dei Miracoli, so wie dieser Platz heißt, natürlich ganz viele Dinge sehr eng, vom Baptisterium über den Dom, natürlich bis hin zum schiefen Turm. Aber wir gehen auch an die Universität und sehen dort auch natürlich auch wieder eine Statue von ihm und lernen ein bisschen etwas, wie an der Universität in Pisa als junger Astronom oder als junger Wissenschaftler tätig war. Weil von Pisa ist er dann eben nach Padua gegangen oder hat dann die Anstellung in Padua bekommen. Aber ja. Pisa ist insofern ganz berühmt, weil da gibt es ja auch noch diese Legende vom schiefen Turm und dass er dort die Fallgesetze gefunden hätte, indem er Sachen von dem Turm herunterfallen hätte lassen. Wir wissen, das ist durch nichts belegt. Wir wissen, dass er das an einer schiefen Ebene gemacht hat. Also er hat die Dinge sozusagen von einer schiefen Ebene herunterrollen lassen. Und das Zweite, was auch mit Pisa verbunden ist, ist diese berühmte Lampe im Dom. Denn Galilei soll angeblich, und das ist natürlich auch ein bisschen eine Legende, das Schwingen dieser Lampe, so einer Öllampe im Dom beobachtet haben und daraus die Pendelgesetze abgeleitet haben. Und ähnliche Lampen findet man heute noch im Dom, beziehungsweise dann eigentlich im Camposanto, der auch gleich daneben liegt, das ist der ehemalige alte Friedhof. Also es ist eine Vielzahl an faszinierenden Dingen und wir steigen auch auf den Turm hinauf und blicken über Pisa und in die Umgebung Pisas fast bis zum Meer.
Wow. Und ich finde das ganz, ganz schön, ehrlich gesagt, dass Pisa da eingebunden ist, weil ich finde Pisa und insbesondere der Camposanto, die sind irgendwie so, das sind für mich so Hidden Gems, so Sachen, die von vielen Menschen übersehen werden. Dabei ist das wahnsinnig lohnenswert, da mal lang zu gehen. Ich weiß noch, wie ich da das erste Mal lang ging und diese ganzen, die Grabplatten angestaunt habe, wenn man sich die übersetzt hat. Da liegen meines Wissens auch die Söhne von Kaiser Octavian. Und das ist total spannend, sich da einfach mal ein bisschen aufzuhalten. Von daher finde ich das sehr schön, dass das in diese Reise eingebunden ist.
Ja, wir denken, das passt natürlich wunderbar dazu. Und in der Reise gibt es natürlich dann auch immer noch neben den astronomischen Schwerpunkten auch gastronomische Schwerpunkte. Weil wir, ja genau,
ganz wichtig.
Wir machen, und da muss ich aber sagen, ja, da ist mein Highlight der Bologna. Weil Bologna, es gibt ja diese drei Aussprüche, la grassa, la dotta, la rossa, nicht? Also die Dicke, ja, die Gelehrte und die Rote. Und ja, die Dicke, ist klar, da geht's ums Essen. Bologna hat die älteste Universität Europas, also la dotta, die Gelehrte. Und last but not least eben die Rote, weil wenn man durch Bologna geht, dann weiß man warum. Durch die Steine und durch die Farbe der Stadt.
Ah ja.
Und die Türme. Es gibt noch ein paar Türme, die übrig geblieben sind aus dem Mittelalter. Und obwohl Galilei nicht in Bologna tätig war, er hätte gerne eine Anstellung, eine Professur in Bologna gehabt, die hat aber nicht bekommen.
Heieiei. Ja, so ist es manchmal, ne?
Ja.
Okay. Ich habe jetzt gedacht, wir gehen jetzt auch noch kulinarisch auf dann auch noch ein paar toskanische Highlights ein. Also, oder Trüffel zum Beispiel würde mir jetzt noch einfallen. Es gibt so leckere Trüffelpasta oder ähnliches oder was würden Sie dann da oder was essen Sie dann da ganz gerne?
Also ich liebe Trüffel, muss ich wirklich sagen. Ich liebe Trüffel. Die Reise schließt ab mit einem Tag in der Toskana. Wir fahren nach Volterra. Und Volterra liegt so, dass man bei gutem Wetter wirklich bis ans Meer sieht. Volterra ist eine, also ich hatte es vor diesen Reisen noch gar nicht gekannt. Und das ist, also ich, auch da habe ich mich verliebt in diesen kleinen Ort. Der ist recht windig und liegt recht hoch. Aber da kann man durch die kleinen Gassen gehen und ein bisschen das ein oder andere ausprobieren. Dann haben wir meistens das noch irgendwie verbunden mit einem Essen, das mit Trüffeln verbunden ist. Und das passt einfach fantastisch hinein in die gastronomische Szene der Toskana. Und da schließen wir dann auch ab. Da gibt es dann den gemeinsamen Abschluss dieser gastronomisch-astronomischen Reise.
Sehr gut, schöner Abschluss. Ne? Könnten wir uns auch vorstellen, Nara. Sind wir dabei?
Ja, also vor allen Dingen bei Trüffel bin ich immer dabei. Von daher, jawohl, ich bin jetzt schon dabei.
Sehr gut. Und es sind ja meistens so 10 bis 15 Teilnehmer sind ja meistens dabei. Und da kann man natürlich auch bei Windrose dann, auch wenn man uns jetzt natürlich gehört hat, sagen und schauen, würde ich gerne mitmachen. Das gefällt mir, was der Harbison jetzt erzählt hat. Und dann ist man herzlich eingeladen, diese Reise mitzumachen. Ja, das vielleicht an dieser Stelle auch noch gesagt. Vielen Dank, Herr Harbison, dass Sie uns das alles so beigebracht haben. Nicht nur eine Genussreise, sondern auch eine Bildungsreise, also eine Kombi, könnte man sagen.
Genau. Kann man durchaus sagen, es ist eine genussvolle Studienreise in die Welt der Astronomie, aber auch noch zusätzlich der Gastronomie. Da machen wir weniger Studien, aber da genießen wir.
Da ist weniger Lehre, mehr Praxis bei der Gastronomie.
Da ist mehr Praxis.
Sehr gut. Ich packe den Link für diese Reise in die Shownotes und dann, alle herzlich eingeladen, da sich zu melden. Und weitere Informationen gibt es natürlich auch jederzeit dann auch bei den Windrose-Kolleginnen und Kollegen. Da ist die Adresse podcast@windrose.de. Könnt ihr euch gerne melden. Herr Harbison, vielen, vielen Dank. Hat sehr viel Spaß gemacht. Und ich sag mal alles Liebe. Ja, vielen Dank.
Ja, vielen herzlichen Dank und alles Gute. Und ich hoffe, dass wir noch interessierte Reisende gewinnen können.
Das glaube ich. Lara und ich sind ja auf jeden Fall dabei. Ne, Lara, du kommst jetzt...
Aber hallo, also das waren viele spannende Dinge, von denen ich vorher viele nicht wusste. Ja. Ich habe gerade schon wieder richtig Lust auf Italien.
Ja, und ich habe auch schon wieder Hunger. Sehr gut. Vielen, vielen Dank. Alles Liebe. Tschüss.
Danke. Tschüss.
Wiedersehen.